Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hat die Kirche noch eine Zukunft? Für viele ist es keine ernsthafte Frage mehr. Die Antwort lautet nein. Die Kirche ist ein Auslaufmodell. Sie wird kleiner, sie wird ärmer, sie wird älter, zumindest in Europa. Ganz anders als in Afrika, in Südamerika, in China und vielen Teilen dieser Welt, wo die Christenheit wächst, wo die Gemeinden boomen, wo viele Menschen Christen werden. In der Apostelgeschichte, da haben wir gerade gelesen, was es braucht, damit Kirche wächst. Es braucht das Wirken des Heiligen Geistes. So wie damals in Jerusalem an Pfingsten, da haben Tausende die Kraft, die Stärke, die Macht des Heiligen Geistes erlebt. Sie haben alle die Predigt gehört, die Predigt von Petrus gehört, und der hat ganz klare Worte verwendet. Er hat gesagt, ihr habt Jesus ans Kreuz schlagen lassen, aber Gott hat ihn auferweckt, Jesus ist der Herr, und deswegen kehrt um, glaubt an ihn. Und wie haben die Leute reagiert? Mit Spott, verärgert, ablehnend, gleichgültig? Nein, wir lesen, die Predigt, diese Worte, sie gingen den Menschen, den Hörern ins Herz. Und sie haben sie so bewegt, dass sie sofort die Frage gestellt haben, ja und jetzt, was heißt das? Was müssen wir jetzt tun? Und Petrus sagt, tut Buße, kehrt um, denkt um, beginnt ein neues Leben mit Jesus Christus. Und als Zeichen dafür, dass ihr jetzt zu Jesus gehört, lasst euch taufen und eure Schuld wird euch im Namen von Jesus vergeben. Ihr bekommt den Heiligen Geist, ihr bekommt ein neues Leben. Lasst euch retten aus dieser gottlosen, aus dieser gottvergessenen Gesellschaft. Und dann lesen wir, dass 3000 ernst gemacht haben an jenem Tag. Sie haben gesagt, ja, das wollen wir tun, wir glauben an Jesus. Sie wurden getauft und sie wurden quasi die Jesus-Nachfolger, die erste christliche Kirche. Und dann heißt es immer wieder von Tag zu Tag, sie nahm zu, sie wuchs, mal langsamer, mal schneller. Auch heute wächst die Kirche. Ganz ähnlich wie in der Apostelgeschichte. Menschen geht das Wort durchs Herz. Sie werden aufgerüttelt aus ihrer Gleichgültigkeit, aus ihrer Gottvergessenheit. Sie fangen an Jesus zu glauben, werden getauft, fangen an zu beten, lesen in der Bibel, besuchen Gottesdienste. Ja, das passiert fast überall. In Afrika passiert das, in Asien passiert das, in Südamerika passiert das, in China passiert das. Selbst in Ländern, wo die Christen verfolgt werden, wo es keine öffentlichen Gottesdienste gibt. Auch da lesen, hören wir immer wieder, Menschen kommen zum Glauben und sie sammeln sich und treffen sich dann im Untergrund. Hier bei uns in Europa, da sind es Einzelne, mal hier, mal da. Bei uns, da schrumpfen die Kirchen. Die Katholiken, die haben im letzten Jahr 321.000 Mitglieder verloren in Deutschland. Und die evangelische Kirche in Deutschland 345.000. Und dann kommt die demoskopische Entwicklung. Nach dem Krieg, da waren in Deutschland die allermeisten Menschen Kirchenmitglieder. Und mittlerweile sind wir sogar schon unter den 50%. Wenn man die Orthodoxen dazu rechnet und die Freikirchler, dann ist gerade so ungefähr noch die Hälfte. Und entsprechend wird zurückgebaut. In der Kirche heißt es, wir müssen jetzt uns zurückbauen, kleiner werden. 30% weniger Gebäude, 30% weniger Geld, 30% weniger Personal. Und jetzt soll jeder Kirchenbezirk und jeder Kooperationsraum sich überlegen, wie wird der Rest verteilt. Kann man sich ja vorstellen, was das für Diskussionen gibt. Und das Fatale daran ist ja, dass diese Sparmaßnahmen die Schrumpfung natürlich beschleunigen. Weniger Kirche vor Ort heißt noch mehr Distanz zu den Leuten und sie treten aus. Weniger Mitglieder heißt weniger Kirchensteuer. Weniger Angebote heißt weniger Spenden. Weniger Geld heißt noch weniger Angebote und die Kirche wird in der Öffentlichkeit immer weniger wahrgenommen. Allerdings muss man sagen, dass das dringendste Problem bei uns nicht mal der Mitgliederverlust ist und auch nicht die zurückgehenden Finanzen, sondern unser Hauptproblem ist der fehlende theologische Nachwuchs. Und zwar sowohl bei Pfarrern als auch bei Diakonen. Das ist unser größtes Problem. Und alle diese Faktoren, die deuten auf ein weiteres Schrumpfen der Kirche hin. Wer heute die Losung gelesen hat, der hat im Lehrtext gelesen, wo es im Hebräerbrief heißt, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und das heißt doch, der heutige Jesus, der Herr der Gemeinde, ist derselbe Jesus, der vor 2000 Jahren der Herr in der Gemeinde in Jerusalem war. Und es ist derselbe Herr, der auch in einigen Jahren der Herr sein wird. Und dieser Herr, der ruft Menschen und erreicht Menschen und zieht Menschen und baut seine Kirche, eine Kirche, die glaubt und liebt und hofft. Und deswegen wollen wir uns diesen Abschnitt heute anschauen aus der Apostelgeschichte, ein Bericht, wo die Kirche gewachsen ist. Und wenn man das so hört aus der Apostelgeschichte, dann kann das ja immer zwei Reaktionen auslösen. Das kann entweder, kann das Mut machen und sagen, wow, was ist da alles möglich? Oder es kann uns komplett frustrieren, dass wir sagen, Mann, das waren doch goldene Zeiten. Aber die sind eben lang vorbei. Wunder und Zeichen, volle Gottesdienste, ein Glaube, der zum Teilen animiert, das ist eine nostalgische Vorstellung. Und dann kann man die gute alte Zeit verklären, aber wir müssen eines bedenken, das ist zunächst natürlich viel, 3000 Menschen, aber das war auch dort eine Minderheit. In Jerusalem hatte damals so ungefähr 50.000 Einwohner und zu Pfingsten nochmal so viele Pilger, also 100.000 Leute, 3%. Später wurden es noch mehr, aber es blieb immer eine Minderheit. Ja, sie haben Wohlwollen gefunden beim ganzen Volk, heißt es. Sie haben den Armen geholfen, sie haben den Glauben glaubwürdig weitergegeben. Aber dabei ist es nicht geblieben. Kurz später werden sie denunziert. Sie werden angefeindet. Zunächst haben sich die Juden von ihnen abgesetzt und haben gesagt, nein, das ist nicht der Messias Jesus. Und dann kamen die Römer und der römische Staat hat auch gesagt, das wollen wir nicht, was ihr hier macht. Und die Christen wurden unterdrückt und verfolgt, weil sie nämlich Jesus angebetet haben und nicht den Kaiser als ihren Gott. Und ihr Lieben, die Frage ist doch, was können wir von den ersten Christen lernen? Und ich denke, das Entscheidende, was wir lernen können, das ist die Liebe zu jedem einzelnen Menschen, der Jesus noch nicht kennt. Die Liebe zu jedem einzelnen Menschen, der Jesus noch nicht kennt. Wir haben hier in Öschelbronn ungefähr 3.700 Einwohner, in Niefern nochmal 8.800. Und die Frage ist doch, wie viele brauchen Jesus von denen? Und die Antwort kann eigentlich nur sein, jeder. Jeder Einzelne braucht Jesus Christus. Jeder braucht diese Liebe und die Vergebung. Jeder Einzelne soll dieses Leben kennenlernen, das Gott anbietet. Und Paulus schreibt, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle sollen aus Schuld und ewigem Tod gerettet werden. Zumal wir ja die Möglichkeit haben, uns offen und frei zu versammeln, offen zu werben, offen einzuladen. Anders zum Beispiel als in Nepal. In Nepal, da ist der Hinduismus Staatsreligion und christliche Mission streng verboten. In den 1970er Jahren aber, da durften die Christen interessanterweise in Nepal Krankenhäuser bauen, weil man gesehen hat, die Christen, sie engagieren sich gerade für die Schwachen, die Kranken und ihre Liebe, das hat die Leute irgendwie angesprochen und dann durften sie Krankenhäuser bauen. Und dann haben die dort Krankenhäuser gebaut und haben Menschen behandelt, Patienten. Und dann haben die Leute, die da gekommen sind, gefragt, was ist denn hier bei euch anders als das sonst? Sie haben nach der Liebe, nach der Hoffnung gefragt. Und dann sind Menschen Christen geworden. Heute sind ungefähr 2% der Nepalesen Christen, Tendenz steigend, obwohl es verboten ist. Aber die Christen halten nicht mit den Bergkindern Glauben. Die Christen in Nepal, sie sagen, wir wollen die 98% auch erreichen. Und die Urchristen in Jerusalem sagen, wir wollen die 97% auch erreichen, die noch keine Christen sind. Und die Frage ist, was wollen wir? Wollen wir das überhaupt? Wollen wir Menschen mit Jesus bekannt machen oder wollen wir der Kirche Sterbehilfe leisten? Es kommt nicht auf Gebäude an, es kommt nicht auf Kirchensteuer an, es kommt nicht auf funktionierende Verwaltung an, das ist alles schön und gut. Das Entscheidende ist eigentlich die Herzenseinstellung, diese Haltung der Liebe gegenüber den Menschen. Zunächst mal den Menschen, mit denen wir zu tun haben, die Verwandten, die Freunde, die Nachbarn, die Kollegen, die Neuzugezogenen. Sollen diese Menschen Jesus kennenlernen? Und wenn ja, bin ich auch bereit, einen Teil dazu beizutragen. Was kann ich tun? Und dann wird noch etwas erzählt. Für die Christen in Jerusalem, da war klar, Jesus ist die Nummer eins. Aber dann haben sie auch gesagt, wir müssen uns auch umeinander kümmern. Und dann haben sie den Besitz geteilt, um sich gegenseitig zu unterstützen. Eigentum verkauft. Man hat das einmal genannt, das war ein Liebeskommunismus. Und das ist der Unterschied zu diesem marxistisch-leninistischen Kommunismus, der von oben runter verordnet wird. Und deswegen brauchte man natürlich in Jerusalem keine Stasi, keine Indoktrination in der Schule, keine Straflager. Denn die Leute haben das freiwillig getan, aus innerer Antrieb, die Liebe zum Helfen. Wobei man allerdings sagen muss, dass diese Lebensweise nicht nachhaltig war. Nach einiger Zeit ist die Jerusalemer Gemeinde verarmt. Eine große Hungersnot hat ein Übriges getan. Aber die Liebe der Christen war nicht am Ende. Jetzt waren es die Christen in Griechenland, die gesagt haben, wir müssen die Brüder und Schwestern dort in Jerusalem unterstützen. Und sie haben Geld gesammelt, großzügig gespendet, sodass die Christen dort überleben konnten. Wenn wir in Zukunft Gutes tun wollen, wenn wir renovieren, bauen wollen, Dinge anschaffen, dann können wir uns nicht mehr darauf verlassen, dass die Kirche das bezahlt. Oder auch die öffentliche Hand. Denn der Staat, das Land, die Kommunen, die ächzen ja auch unter steigenden Ausgaben. Und dann ist die Frage, was tun wir dann? Sollen wir dann eben die Kunden quasi zur Kasse bitten? Oder sagen, bedauere, können wir halt nicht mehr uns leisten. In Jerusalem hat es immer welche gegeben, die gesagt haben, ja, wir unterstützen das im Vertrauen darauf, dass Gott uns versorgt und deswegen kann ich auch etwas abgeben. Und das ist meine Überzeugung und das ist ja auch die Erfahrung, die wir auch hier in der Gemeinde machen, wo Glaube ist, da kommt auch Geld zusammen. Ob für Personal oder größere Anschaffungen. Oder auch für unsere roten Gebäude, die wir künftig zu 100% selbst finanzieren müssen. Diese Kirche hier ist ein rotes Gebäude. Rot heißt, da wird es kein Geld mehr geben, egal was hier passiert. Wenn wir es dann selber nicht haben, dann schauen wir in die Röhre. Aber ich habe keine Sorge, dass wir es nicht zusammenbekommen, wenn wir es brauchen. Und umgekehrt, wo kein Glaube ist, da versiegt auch die Liebe und da nützt dann das dickste Budget nichts. Und deswegen wachsende Kirchen fangen an zu glauben, dass sie sagen, wir haben einen reichen Vater im Himmel und der beschenkt uns reich und der macht auch uns fähig und setzt uns in die Lage, dass wir auch teilen können. Und dann können wir noch was von der Urgemeinde lernen, dass sie sich nämlich auf das Wesentliche beschränkt haben. Und das ist ganz entscheidend, das Wesentliche. Das eine war die Liebe, die tätige Liebe, haben wir gehört. Und dann kommen diese vier Punkte. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Abendmahl und das Gebet. Und das braucht es, damit Kirche wächst und lebt, mehr nicht, aber weniger auch nicht. Und der Martin Luther hat es mal auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, jeder Siebenjährige weiß, was die Kirche ist, nämlich die Gläubigen, die auf das Wort des guten Hirten Jesus hören. An anderer Stelle hat er so definiert, Kirche ist da, wo sich Menschen um das Wort Gottes und um das Sakrament, das war vor allem natürlich das Abendmahl, auch versammeln. Deswegen in aller Kürze schauen wir uns diese Punkte an, die Lehre der Apostel. Das ist für uns das, was in der Bibel steht. Die Gebote, aber auch die gute Nachricht, vor allem im Neuen Testament von Jesus, der gestorben ist, auferstanden ist, der sagt, ich gebe dir neues Leben, ich gebe dir Sinn für dein Leben, ich gebe dir Hoffnung über dieses Leben hinaus. Und das heißt aber auf der anderen Seite auch, Lehre der Apostel, das grenzt aber auch ab. Wir predigen die Bibel. Wir predigen nicht Grimms Märchen. Wir predigen auch nicht Programme von irgendwelchen Parteien. Wir verkündigen die bedingungslose Liebe Gottes, aber keine Wischiwaschi-Liebe. Und das ist zwar vorrangig die Aufgabe von Pfarrern, von Diakonen, von Predikantinnen und Predikanten, aber das entbindet natürlich die Gemeinde ja nicht selber vom Bibelstudium, sondern Luther hat auch betont, die Gemeinde soll prüfen, was ihr vorgesetzt wird, ob das die Stimme des guten Hirten ist, was sie da hören oder was anderes. Gemeinde soll mündig sein, Lehre der Apostel. Und dann kommt die Gemeinschaft. Wenn Gott unser Vater ist, dann sind wir Brüder und Schwestern im Glauben, Geschwister. Und dann ist der Gottesdienst ein Familientreffen. Und das möchte man ja nicht verpassen. Gemeinschaft der Heiligen, so heißt es im Glaubensbekenntnis. Seit der Corona-Krise wird ja bei uns der Gottesdienst per Livestream übertragen. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit. Jeder kann jetzt, wenn er irgendein entsprechendes Endgerät hat, daran teilnehmen. Egal mit dem Notebook oder Smartphone oder vom Fernseher. Und wenn ich manchmal so bei alten Menschen dann bin, dann freut mich das, wenn Leute über 90 sagen, ja, am Sonntag, da sind wir dabei, wir gucken das mit an. Und das ist gut für Ältere, für Kranke oder auch wenn jemand im Urlaub ist und er findet dort keine Kirche oder so, ist es gut, man hat diese Möglichkeit. Aber ganz klar, für Junge, für Gesunde, für Fitte, da ist der reale Gottesdienst hier in der Kirche Präsenz, das ist das Normale. Denn davon lebt ja die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft lebt, dass man einander sieht, dass man einander wahrnimmt, dass man vielleicht noch ein paar Worte austauscht. Nachher, sei es hinten beim Kaffee oder auf dem Kirchplatz, die Gemeinschaft. Und dann kommt das Brotbrechen, das Abendmahl, wo uns deutlich wird, ja, wir leben alle davon, dass Jesus sein Leib, sein Blut für uns vergossen hat. Und wenn wir am Abendmahl teilnehmen, dann sind wir alle gleich, egal was wir sonst für soziale oder sonstige Positionen einnehmen. Wir sind hier auch Brüder und Schwestern, die davon leben, von Jesus, von seiner Vergebung, von seiner Gnade, von dem, was er uns an Trost und Kraft gibt. Das wird gerade im Abendmahl deutlich. Wir dürfen es schmecken und spüren. Und dann, sie blieben beständig im Gebet, mit Lob und Dank, mit Fürbitte, mit Bekenntnis. Und natürlich, klar, gehört das Gebet auch ins Private. Das Private, wie es mal heißt, ins eigene Kämmerlein. Aber Jesus hat einmal gesagt, wenn zwei unter euch eins werden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Das heißt, das gemeinsame Gebet hat ganz besondere Verheißungen, Zusagen von Gott, wo wir uns gemeinsam treffen. Und deswegen ist es gut auch, wenn wir uns treffen, so wie wir das letzte Woche gemacht haben, wieder beim Treffpunkt Gebet. Und wo unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Altersgruppen, Arbeitsbereiche, wo wir gemeinsam beten. Und da gehört vor allem, ich habe es vorhin gesagt, was unser Hauptproblem ist. Unser Hauptproblem ist der theologische Nachwuchs. Das steht in keinem Verhältnis, die Anzahl derer, die eine Ausbildung machen, zu denen, die in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen. Und deswegen sagt Jesus einmal in Lukas 10, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Und dann sagt er, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte schickt. Und darum geht es, dass wir beten auch dafür, dass Jesus Menschen, der Heilige Geist Menschen beruft, dass Menschen einen Ruf hören in die Mission, als Religionslehrer, als Diakone, als Predikanten, als Pfarrerinnen, Pfarrer. Dass wir dafür beten, betet, dass der Herr Arbeiter schickt in seine Ernte. Und das ist es, was wir brauchen. Gemeinschaft, Wort Gottes, Abendmahl, Gebet. Viele Dinge in der Kirche, die sind wunderbar und die sind schön, wenn wir sie haben. Wir freuen uns, wenn wir eine große Kirche haben, wenn wir Glockengeläute haben und Orgelklänge haben. Es ist gut, wenn es Erwachsenenbildung gibt und Frauengymnastik, das kann man alles haben. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Die Basics, die Grundlagen, die müssen wir haben. Und das ist das Entscheidende. Gottes Wort, die Lehre, das Gebet, die Gemeinschaft, das Abendmahl. Und dann schließt der Abschnitt mit den Worten, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und damit wird deutlich, auf was es ankommt. Trotz aller Liebe, die die Leute da in Jerusalem hatten und dass sie angesehen waren beim Volk und geachtet waren, manchmal auch ein bisschen gefürchtet waren, weil da sind ja auch spektakuläre Sachen passiert. Und trotzdem ist das Entscheidende nicht die Gemeinde gewesen, sondern der Herr. Der Herr fügte täglich hinzu, die gerettet wurden. Darauf kommt es an, auf den Herrn Jesus Christus. Und das ist doch wunderlich, verwunderlich, äußerlich schwierige Situationen, auch nachher. Verfolgung, Unterdrückung, Anfeindung, prekäre Umstände. Und das ist ja das, was wir heute erleben in vielen Teilen dieser Welt. Ja, im Iran, im Irak, in Afghanistan, in China, in Russland, überall. Ja, schwierige Umstände, aber der Herr fügt hinzu. Wie geht das? Das geht nur dadurch, dass Gott das tut. Gott selbst ruft zum Glauben und er beruft in die Gemeinde. Und der Herr der Kirche, der sitzt nicht in irgendwelchen Verwaltungen, sondern der sitzt zur Rechten des Vaters. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und deswegen brauchen wir auch nicht zu verzweifeln, sondern wir bleiben dabei, bei der Gemeinschaft, bei Gottes Wort, beim Gebet, beim Abendmahl und alle in dieser Kirche Mitarbeitenden sagen Amen.